Yeah, it's Harry!
I found the way to the gold!
Pitfalled by Activision?
Quick, to the Atari video computer system! Here, show us!
First, climb down the underground passage. Oh, yeah. Leap over scorpions.
Set! Swing over the swamp crocodile!
The gold!
Did I mention the tar pits?
Pitfall, a jungle adventure game designed by David Crane from Activision.
Ein blasser Typ, obwohl er in Kalifornien lebt, mit Ende 20 noch immer ziemlich jung und etwas unbeholfen wirkend, obwohl er eigentlich viel Tennis spielt. Und ein Genie. So wird David Crane in einem Porträt aus dem Ambassador Magazine im Jahr 1983 beschrieben. Damals war Crane auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit. Ein echter Star. Jemand, der auf der Straße Autogramme an seine Fans verteilt und säckeweise Fanpost bekommt. David Crane wurde berühmt, weil er ein Videospiel entwickelt hatte. Pitfall. Pitfall erfand das Genre des Jump and Runs. Es brachte seiner Firma Activision Milliarden Umsätze ein und es machte David Crane bis heute zu einer Legende in der Videospielindustrie. Vielleicht nicht ganz auf einer Ebene mit Nolan Bushnell, aber doch nah dran an der Bekanntheit seines ehemaligen Chefs. Die öffentliche Anerkennung war genau das, wovon er und seine Kollegen bei Atari unter CEO Ray Kassar nur träumen konnten. Die Leute, die die Spiele machen, standen bei Activision endlich im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen hatten er und seine Kollegen bei Atari gekündigt. Deswegen hatten sie Activision überhaupt gegründet. Und deshalb waren sie endlich am Ziel angekommen. Doch dieser Schritt, diese Rebellion der Kreativen, sollte den so jungen Markt für Videospiele erneut ordentlich umkrempeln und für immer verändern. Mal wieder, wie wir das in der Geschichte von Atari schon so oft erlebt haben. Mein Name ist Daniel Ziegner und in dieser Folge unserer Reise durch die Geschichte von Atari geht es um ihren größten Konkurrenten, Activision. Die konkurrieren nicht mit einer eigenen Konsole auf dem Hardware-Markt. Dieses Segment hatte Atari mit dem VCS schon längst für sich allein erobern können. Activision griff Atari stattdessen auf einem Feld an, das den wirklichen Erfolg der Konsole ausmachte. Nämlich bei den Spielen. David Crane wird 1953 in der nordamerikanischen Kleinstadt Napanee geboren. Schon als Kind ist er von Basteleien und Technik fasziniert, seien es Chemiebaukästen oder Radioempfänger, mit denen er auf dem Dachboden experimentiert. Seine Großmutter erzählt, er hätte mal einen Sonnenbrand bekämpfen wollen, indem er einen Mechanismus baute, um Sonnencreme auf seinen eigenen Rücken sprühen zu können. Im Alter von 12 schenkt sein Vater David einen alten Fernseher. Um ihn vom Bett aus bedienen zu können, Fernbedienungen gibt es 1967 zwar schon, aber eben nicht an diesem alten Fernseher, zerlegt er das Gerät und zieht ein Kabel bis zu seinem Nachttisch. Wirklich funktioniert hat das nicht, aber immerhin schafft er es, den Fernseher im Anschluss wieder korrekt zusammenzusetzen. David ist ein echter Bastler. Viel zu tun gibt es für ihn in der nur ein paar tausend Einwohner kleinen Kleinstadt Napanee nicht, aber immerhin ist die Schule gut ausgestattet. Hier kommt er das erste Mal mit Computern in Berührung. Als er die Highschool verlässt, beherrscht er bereits mehrere Programmiersprachen. Computer sind die perfekte Leinwand für seine Bastelleidenschaft und so ist der Weg an eine auf Technik fokussierte Uni klar. Crane ist trotzdem unterfordert. Die auf 4 Jahre ausgelegte Ausbildung zum Elektronikingenieur an der Universität DeVry in Phoenix beendet er in weniger als 3 Jahren. 1975, im Alter von gerade einmal 22, beginnt er seinen ersten Job bei einem Elektronikkonzern. Seiner Bastelei bleibt er treu. In Eigenregie entwickelt er bei seinem Arbeitgeber ein Computersystem, das die Qualitätskontrolle automatisiert. Lange würden sich seine begeisterten Vorgesetzten aber nicht über den findigen Angestellten freuen können. Nachdem er beim Tennisspielen den Game Designer Alan Miller kennenlernt, dauert es nämlich nicht lange, bis Crane zu Atari wechselt. Der verspielte Arbeitsplatz scheint genau das Richtige für den jungen Bastler zu sein. Crane heuert zu einer Zeit bei Atari an, die von vielen Umbrüchen gekennzeichnet ist. Das Interesse an den alten Pong-Konsolen, die gerade noch so viel Geld einspielten, nimmt rapide ab. Die Heimkonsole Atari VCS soll zum wichtigsten Standbein neben dem im direkten Vergleich archaisch wirkenden Arcade-Maschinen werden. Aber tut sich beim Publikum anfangs noch etwas schwer. Und an der Führung kabbeln Firmengründer Nolan Bushnell und der von der neuen Konzernmutter Warner geschickte Aufpasser Ray Kassar um die Macht. Ein Machtkampf, den, wie wir mittlerweile wissen, Ray Kassar am Ende gewinnt. Wie viele Angestellte bei Atari ist auch Crane das Gegenteil vom steif wirkenden Geschäftsmann Kassar. Er habe nur 3-mal in seinem Leben überhaupt einen Anzug getragen, sagt Crane mit einem gewissen Stolz. Bei der Arbeit trägt er lieber Jeans und abgetragene Schuhe, die er so lange trägt, bis es eben nicht mehr anders geht. Mit seinen Kollegen Larry Kaplan, Bob Whitehead und Alan Miller gehört er zum Kern von Ataris neuer Game Design Abteilung. Kriegsspiele wie RC Battle und Canyon Bomber oder Sporttitel wie Basketball und Football. Ein großer Teil der Spielebibliothek für den Atari VCS geht auf diese 4 Namen zurück. Aber der Konflikt zwischen Kreativteams und Kassar steht gerade mit dieser Gang of Four, wie die Viererbande oft genannt wird, auf Kollisionskurs. Deren Rebellion beginnt mit einem internen Memo, das Ataris erfolgreichste Spiele auflistet, mit der Aufforderung, doch mehr von solchen Spielen zu entwickeln. Beim genauen Blick auf die Liste fällt aber nicht nur das Genre der größten Hits auf, sondern auch die Namen der Entwickler. Und die Liste verrät so, dass 4 Namen für 60% der Verkäufe verantwortlich sind. Kaplan, Whitehead, Miller und Crane. Es ist eine einfache Matheaufgabe für Crane. Wenn Atari im letzten Jahr 100 Millionen Dollar Umsätze mit Spielmodulen gemacht hat, dann waren die 4 für 60 Millionen Dollar verantwortlich. Und das bei einem Jahresgehalt von je gerade mal 30.000 Dollar. Wäre diese Erkenntnis nicht schon frustrierend genug gewesen, weigerte sich Atari darüber hinaus, den 4 Boni oder Gewinnanteile zuzugestehen. So wie es beispielsweise in der Musikindustrie üblich ist, wenn sich ein Album eines Künstlers besonders gut verkauft. Aber für Ray Kassar sind die Spieleprogrammierer eben keine Rockstars, sondern einfach nur Ingenieure, die ihre Arbeit erledigen. Für Crane ist die Spieleentwicklung eine kreative Tätigkeit. Und die Statistik kann nur bedeuten, dass die Mitglieder der Gang of Four möglicherweise einfach besonders kreativ sind. Kreativer als der Rest von Ataris 30-köpfigem Entwicklungsteam. Anders als Kassar es behauptet, findet er sich eben doch wichtiger als die Personen, die am Fließband die Module zusammenstecken. Wie falsch Ray Kassars Einschätzung ist, seine 4 erfolgreichsten Entwickler einfach so ziehen zu lassen, sollte sich ein paar Jahre später zeigen. Denn auch wenn es sicher kein Genie bedarf, um ein eigenes Spiel zu entwickeln, so braucht es doch die richtigen Arbeitsbedingungen, um ein qualitativ brauchbares Produkt herauszubringen. Und so kommt es, wie es kommen musste. Wenige Tage nach Kassars Ablehnung ihrer neuen Arbeitsverträge verlassen sie Atari. Mit dem Startkapital von 750.000 Dollar von einem Investor gründen die 4 eine eigene Firma. Activision. Ihr Plan ist es, weiterhin Spiele für Ataris VCS zu entwickeln. Aber nun in Eigenregie und mit voller kreativer Kontrolle. Was heute wie eine Allerweltsgeschichte aus der Spielebranche klingt, frustrierte Programmierer, die das große Studio verlassen und ein Indie-Unternehmen aufziehen, das war damals nicht nur ungewöhnlich, sondern einzigartig. Denn bis dato waren die einzigen Hersteller von Spielen auch gleichzeitig die Hersteller der Konsolen-Hardware. Außer Atari gab es schlichtweg niemanden, der Spiele für die Konsolen von Atari machen konnte. Die Mini-Rebellion gegen Kassars Personalmanagement bei Atari sollte so zur größten Revolution auf dem Spielemarkt seit Ataris Gründung werden. Bisher hatte Atari diese Möglichkeit, dass auch andere Firmen einfach Spiele für ihre Konsole herstellen könnten, überhaupt nicht in Betracht gezogen. Es gibt keine Mechanismen, die andere Programmierer davon abhalten würden. Es war schlicht niemand auf die Idee gekommen. Mal abgesehen davon, wer sollte das denn überhaupt machen? Alle Spieleentwickler waren ja bei Atari angestellt. Als Atari seinen massiven Denkfehler realisiert, ist es schon zu spät. Atari zieht gegen seine ehemaligen Angestellten vor Gericht. Die waren vorbereitet und hatten das Verfahren bereits in ihr Budget einkalkuliert. Weder der Vorwurf des Diebstahls von Firmengeheimnissen noch die Patentrechtsverletzung ziehen als Argument. Schlussendlich einigen sich Atari und Activision außergerichtlich. So wie sich damals auch Atari und Magnavox außergerichtlich einigen konnten. Spätestens diese Einigung ist es, die die Tür für andere Firmen öffnet. 2 Jahre nach dem Abgang der Gang of Four verlässt eine Handvoll weitere Entwickler Atari. Rob Fulop, Mark Brettney, Bill Grubb, Dennis Coble und Bob Smith folgen dem Vorbild von Activision und gründen Imagic. Und sie bleiben lange nicht die einzigen. Studios von unterschiedlicher Produktqualität sprießen nur so aus dem Boden. Darunter auch Mystique, die mehr als fragwürdige pornografische Spiele auf das Atari-System bringen und, naja, am unteren Ende dieser schwankenden Produktqualität anzusiedeln sind.
Winning Activision Design Team, constantly pushing back the creative boundaries of video game design.
The hallmark of an Activision game is the unique ability our designers have to bring you inside the game, to make you feel like you're a part of it and not just playing with it. That theme is going to be a big part of our advertising this year.
Innerhalb von nur 4 Jahren wächst Activision aus dem Nichts zu einem Umsatz von 125 Millionen Dollar. Stand 1983. Die Spieleentwicklung ist auch ohne angekoppeltes Hardwaregeschäft lukrativ. Sogar noch lukrativer. Die reinen Materialkosten eines Moduls für ein Atari VCS-Spiel liegen bei 5 Dollar. Mit dem Spiel darauf geht es für 30 Dollar über die Ladentheke. Die Produktion eben dieser günstigen Module, die ist weniger glamourös, als sich die Rockstars von der Gang of Four die Spieleentwicklung vorstellen. Eine Aufgabe, die Activision auslagert. Etwa 100 Leute arbeiten bei Selectron an der Herstellung der tatsächlichen Module. Und da hängt ein Zettel in der Werkshalle mit dem Tagesziel. 76.000. 76.000 Spieleinheiten sollen pro Tag produziert werden. Activisions Erfolg ist bald nicht mehr zu ignorieren. Das Institute of Electrical and Electronics Engineering, kurz IEEE, schätzt die Gesamtzahl aller Spieleentwickler in den USA Stand 1983 auf etwa 100. Zum Vergleich, 2017, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, gab es 220.000 Arbeitsplätze in der gesamten Industrie in Amerika. Davon 66.000, die direkt an der Entwicklung beteiligt waren. In den frühen 80ern sind Menschen wie Crane noch absolute Spezialisten, die ihr Berufsfeld des Game Designers neu definieren können. Waren die simplen Spiele wie Pong und Co. in der Entwicklung noch vor allem vom Überwinden grundlegender technischer Hürden geprägt, ist mit dem wachsenden Angebot an Spielen immer mehr Cleverness und Kreativität gefragt, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Auch wenn die Hardware komplexer wird, das Atari VCS bietet Entwicklern einen, in Anführungszeichen, echten Computerprozessor, bleiben die Spiele vom Umfang her überschaubar. Überschaubar genug, dass die Regel gilt, ein Spiel, ein Programmierer. Was heute selbst bei Indie-Spielen wie Stardew Valley, Undertale oder Iconoclasts ein nahezu größenwahnsinniges Unterfangen ist, ist damals üblich. Ein Entwickler entwickelt ein Spiel komplett allein. Auch weil die Spiele eben noch simpel genug sind, dass die Unterteilung in Grafiker, Sounddesigner, Gameplay-Programmierer und die diversen hochspezialisierten Untergruppen, die es heute gibt, noch gar nicht notwendig sind. Activisions offenes Büro regt die Entwickler dennoch dazu an, sich untereinander auszutauschen. Die typischen Büro-Cubicles grenzen einzelne Arbeitsplätze zwar voneinander ab, aber sobald man aufsteht, hat man über die halbhohen Wände einen wunderbaren Blick auf die Kolleginnen und Kollegen. Das wird immer wieder nützlich, zum Beispiel für Entwicklerin Carol Shaw, eine weitere Überläuferin von Atari, als die gerade an River Raid arbeitet. Der vertikal scrollende Flugzeugshooter ist in Deutschland übrigens vor allem dafür bekannt, als eines der ersten Spiele indiziert worden zu sein. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt, urteilt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und macht Shaws River Raid damit zum ersten Killerspiel. Während der Entwicklung hat Shaw aber noch ein ganz anderes Problem. Sie würde gern einen Soundeffekt einbauen, der Spielende darauf hinweist, wenn ihr Tank zur Neige geht. Also fragt sie einfach in den Raum hinein. Und Crane rollt mit seinem Stuhl zurück, schaut in ihren Cubicle und diktiert ihr nach kurzem Überlegen schnell den nötigen Code für ein akustisches Klackern. Crane sieht die limitierte Hardware des Atari VCS als eine Herausforderung an. Er findet mehr Spaß daran, der Konsole mit cleveren programmierten Lösungen einen neuen grafischen oder spielerischen Trick abzugewinnen, als die Spiele selbst zu designen.
My specialty in video game design is graphics and sound. I try to make games as colorful as possible and as true to life as I can. Each time I try to advance the state of the art and try to come up with some new way of performing the program. Until I do that, I don't know how far I can go.
Shaw, Crane und die anderen Mitarbeitenden bei Activision schaffen es immer wieder, die Grenzen dessen, wie ein Spiel auf dem Atari VCS aussehen kann, weiter nach oben zu verschieben. Und manchmal führen Cranes technischen Experimente sogar zu einer neuen Spielidee. Über mehrere Monate hinweg arbeitet er daran, eine Little Running Man Animation umzusetzen. Etwas, das einfach klingt, aber auf der Hardware des VCS nur schwer umzusetzen war. Ein Mann mit Armen und Beinen, der geradeaus rennt. Inspiriert von seinen eigenen Bewegungsabläufen, die er auf Papier festhält und dann über Code in Pixel übersetzt, nimmt er sich dieser Aufgabe an. Als er dann fertig ist, hat er allerdings kein Spiel, in dem er die Animation einsetzen kann. Der Little Running Man bleibt vorerst also links liegen. Die Antwort darauf, in was für einem Spiel Crane den Little Running Man denn einsetzen könnte, folgt auf eine einfache Frage. Was macht der Mann eigentlich? Vielleicht sucht er irgendwas, vielleicht sammelt er Schätze? Und wo sucht er Schätze? Wo rennt er rum? Warum nicht in einem Dschungel? Vielleicht rennt er durch den Dschungel und sucht im Dschungel Schätze. Durch dieses Brainstorming wird Pitfall geboren, als Mischmasch aus verschiedenen Inspirationen. Ein bisschen Indiana Jones, der im Jahr zuvor das erste Mal ins Kino gekommen war. Ein bisschen Tarzan, der an seinen Lianen schwingt. Ein bisschen was von den Cartoon-Figuren Heckel und Jekyll, die todesmutig über Krokodilköpfe hüpfen. Als Crane diese Idee erst einmal hat, ist der Prototyp in nur 10 Minuten fertig. Bis das ganze Spiel, Pitfall, mit all seinen Hindernissen fertig sein wird, kommen noch einmal 1000 Stunden dazu. Der Aufwand lohnt sich. Pitfall ist technisch in vielerlei Hinsicht eine Sensation. Auch wegen der Animation des Little Running Man. Und dazu zieren im Hintergrund diverse Objekte den Bildschirm, der dazu nicht flackert, wie es andere Spiele auf dem VCS tun. Wie groß der Abstand von Activision zur Konkurrenz ist und sogar zur Konkurrenz von Konsolenhersteller Atari selbst, wird deutlich, wenn man das von Indiana Jones inspirierte Spiel mit einem anderen auf Steven Spielberg zurückgehenden Titel vergleicht. Mit E.T., der Außerirdische. Denn das wirkt im Vergleich ziemlich trist und krude. Pitfall hingegen wirkt so, als wäre es schon aus der nächsten Konsolengeneration. Pitfall unterscheidet sich auch spielerisch von der Konkurrenz. Viele erfolgreiche Titel auf dem Atari VCS wie Space Invaders und Asteroids sind Portierungen aus den in den 80ern ihren Höhepunkt erreichenden Arcade-Hallen. Deshalb sind die meisten auch auf kurze Spielsitzungen ausgelegt. Schließlich soll ja jeder in der Arcade schnell eine Münze nachwerfen müssen. Eine Runde Pitfall hingegen dauert 20 Minuten. 20 Minuten, in denen man alle Schätze finden muss. Diese Spielzeit ist voll und ganz auf das Erlebnis im Wohnzimmer ausgelegt, wo man nicht von einer Schlange wartender anderer Spielerinnen und Spieler bedrängt wird und wo man nicht dauernd Münzen nachwerfen muss. Neben den technischen ist das also auch eine spielerische Innovation. Mit seinem 255 Bildschirme umfassenden sehr frühen Vorläufer einer Open World ist das Dschungelabenteuer von Harry Pitfall ein Meilenstein für die Richtung, in die sich Spiele ab den 80ern zunehmend entwickeln. Weg von den Spieldesign-Ideen aus den Arcade-Hallen und hin zu einer neuen Art von Spielerlebnis, die voll und ganz auf die neuen Heimkonsolen ausgelegt ist. Dieser Vorsprung zur direkten Konkurrenz schlägt sich auch in den Verkaufszahlen nieder. Pitfall dominiert das Weihnachtsgeschäft und wird zum meistverkauften Spiel des Jahres 1982. Und das gegen harte Konkurrenz, denn auch wenn E.T. von Cranes ehemaligem Arbeitgeber Atari technisch weit unterlegen war, so hat es eben doch die große Marke hinter sich. Bei Atari bessert sich die Beziehung zwischen der Entwicklungsabteilung und dem Chef Ray Kassar mittlerweile nicht, trotz des Abgangs vieler alteingesessener Entwickler und der wachsenden Konkurrenz auf dem Spielemarkt. Der vermeintlich sichere Hit E.T. wird intern als undankbare Auftragsarbeit mit völlig unrealistischem Zeitplan angesehen. Eine Aufgabe, die letztendlich an den jungen Programmierer Howard Scott Warshaw geht. Angesichts einer Deadline in nur wenigen Wochen bekommt der aber keine echte Chance, E.T. zu dem Meisterwerk zu machen, das seinem Leinwand-Pendant ebenbürtig wäre. E.T. wird, im Gegensatz, der größte Flop der Videospielgeschichte. Bei Activision möchte man solche Einbrüche der Qualität aufgrund mangelnder Zeit zur Entwicklung verhindern. Dort arbeitet man eher nach der Laissez-faire-Haltung des alten Chefs Nolan Bushnell. Die Angestellten können sich ihre Zeit frei einteilen. Das soll Crunch, also die totale Überarbeitung, verhindern und den kreativen Köpfen das nötige bisschen Freiraum bieten, um weiterhin die bestmöglichen Spiele zu produzieren. Denn auch Designer bekommen mal eine Schreibblockade, sagt Activisions Präsident Jim Levy. Aber wenn die Inspiration erstmal kommt, dann können sie stundenlang durcharbeiten. Zeitdruck und Deadlines würden nur dazu führen, dass die Entwickler Abkürzungen nehmen. Und das macht aus dem potenziellen Megahit schnell Mittelmaß. Activision folgt einer Philosophie, die das bis heute berühmte Debakel von E.T. vielleicht hätte verhindern können. Denn bei Atari war keine Zeit, einen anderen Weg als die der Abkürzung zu nehmen. Auch, dass einzelne Entwickler namentlich auf der Verpackung des Spiels erwähnt werden, ist ein Bruch mit den Gepflogenheiten bei Atari. Mit Präsident Jim Levy hat Activision genau den richtigen Mann an die Spitze gesetzt. Denn Levy kommt eigentlich aus der Plattenindustrie. Entsprechend behandelt er seine neuen kreativen Untergebenen auch wie Rockstars und stellt sie im Marketing ganz nach vorne. Die Activisions Spielen beigelegten Anleitungen enthalten sogar ein Foto seines jeweiligen Schöpfers und einen unterschriebenen Brief mit Tipps und Tricks vom Erfinder höchstpersönlich. Der Gedanke dahinter war nicht nur die gebührende Anerkennung weiterzureichen. Levy hofft auch, dass, wie bei Rockstars, ein regelrechtes Fantum um die Einzelpersonen entsteht und deren neuen Spiele sofort wegen dem Namen allein gekauft werden. Ein Plan, der durchaus funktioniert. Laut eigenen Angaben von Activision kommen pro Woche 12.000 Fanbriefe an. Viele davon sind an David Crane gerichtet. Dessen Gesicht zierte die Anleitung des Megahits Pitfall. Und diese Angewohnheit, ein Foto des Entwicklers abzudrucken, ist auch der Grund dafür, dass Crane letztendlich eben zu einem Star wurde. Denn Pitfall ist dermaßen erfolgreich, dass er sogar auf der Straße erkannt wird, um Autogramme zu geben. Obwohl das genau der Gedanke war, mit dem die Gang of Four einst Activision gegründet hat, David Crane ist das doch etwas zu viel. Der als schüchtern beschriebene David Crane ist zwar dankbar für die vielen Fans, lässt sich aber mit der Zeit trotzdem lieber einen Bart stehen, um dem Foto auf der Verpackung etwas unähnlicher zu sehen und wieder ein anonymer Entwickler zu sein.
Pitfall, a jungle adventure game designed by David Crane from Activision.
Ohne hier zu viel vorwegzunehmen, denn dazu kommen wir in der nächsten Folge, 1983. Das war das Jahr nach der Veröffentlichung von Pitfall und es sollte vorerst das letzte Jahr sein, in dem es Activision dermaßen gut ging. 1983 ist der Videogame-Crash bereits im Gange. Aber sein volles Ausmaß, das wird erst langsam klar. Auch Activision spielt eine Rolle in dieser Kettenreaktion, die zum Niedergang der amerikanischen Spieleindustrie führt. Wenn auch unabsichtlich. Denn der Moment, in dem Activision den Markt für Third-Party-Entwicklungsstudios geöffnet hat, war auch der Moment, in dem Atari die Kontrolle über ihre eigene Plattform verlor. In einem Interview erinnert sich David Crane an ein Erlebnis auf der GDC, der Spieleentwicklerkonferenz in San Francisco, das unterstreicht, wie groß die Veränderung war, die Activision eingeläutet hat.
I mean, we had so much fun pioneering, creating, just making this industry.
Yeah.
I mean, I've recently spoken at conferences where I asked the audience, how many people out here work in the third-party publishing business?
Right.
And every hand but five raises their hand. The other three work for Sony.
Yeah.
You know,
because
they make a console, they're not third party.
Right, right. Yeah.
Okay. But everything is third party publishing. And so we created that industry, and you'd be amazed if you looked at the details of how many different things we had to figure out how to do first.
Yeah.
Was heute nicht nur üblich, sondern sogar ganz entscheidend für den Videospielmarkt ist, das hat Activision damals alles noch für sich selbst herausfinden müssen. Wie baut man ein Spielestudio auf, ohne seine eigene Hardware zu haben? Wie entwickelt man überhaupt Spiele, ohne vom Hardwarehersteller ein Dev-Kit zur Verfügung gestellt zu bekommen? Was Atari für die Spiele-Hardware in den 70ern geleistet hat, das hat Activision für die Spiele-Software in den 80ern getan. Und trotzdem, Ende der 80er meldet auch Activision Insolvenz an. Aber natürlich brauche ich hier keinen großen Spannungsbogen aufbauen. Dass die Firma überlebt hat, das dürfte jedem klar sein. Denn heute zählt der erste Third-Party-Entwickler Amerikas zu den größten Third-Party-Publishern der Welt. Und spätestens seit der Fusion mit Blizzard Entertainment und dem Kauf vom Candy Crush-Entwickler King haben sie eine Dominanz über den gesamten Spielemarkt, die der Dominanz von Atari Anfang der 80er ähnelt. Der Weg in den Crash lässt sich heute wie eine Kette umfallender Dominosteine nachverfolgen. Activision ist ein besonders wichtiger Dominostein in dieser Kettenreaktion. Mit der Ära von Atari sinkt auch der Stern von David Crane. Unter Retro-Fans und auf Fachmessen erkennt man ihn heute sicher immer noch und weiß, was er einst für eine Pionierarbeit geleistet hat. Aber trotz dem gigantischen Erfolg von Pitfall und seinem verdienten Platz im Computerspielemuseum hat dessen Held Harry nicht mehr die ikonische Wirkung eines Pac-Man. 2012 startet Crane ein Crowdfunding für ein neues Spiel, Jungle Adventure, einen inoffiziellen Nachfolger zu seinem größten Werk. Aber letztendlich interessiert sich niemand mehr für David Crane, Pitfall und den Versuch, die Vergangenheit in eine neue Gegenwart wiederzubeleben. Über 800.000 Euro beträgt das geplante Budget, knapp 3% der Summe wurden am Ende erreicht. Stattdessen gibt er heute immer noch Interviews über die gute alte Zeit von Atari und Activision. Das Starsein und der Erfolg haben so vielleicht auch eine Schattenseite, indem Pitfall alles, was Crane in den Jahrzehnten danach gemacht hat, in den Schatten gestellt hat. Diese kleinen Outros hier sind der allerletzte Teil, den ich an einem Podcast mache. Nach dem Skriptschreiben und nach dem Einsprechen der Texte und nach dem Raussuchen der ganzen Einspieler und nach dem Abmischen und dem Schneiden. Und diesmal ärgert mich diese Arbeitsweise ein bisschen, weil ich gerade eben noch einen wunderbaren Clip entdeckt habe, den ich eigentlich gern im Podcast drinnen gehabt hätte, aber den ich nicht mehr einbauen konnte. Und zwar habe ich ein Video vom Musiker und Schauspieler Jack Black gefunden, der mit Brutal Legend von Tim Schafer sogar selber mal in einem Videospiel aufgetreten ist. Sein allererster Job, der hatte auch schon mit Videospielen zu tun. Und das war nämlich in einem Werbespot für Pitfall. Und das Video, das ich gefunden habe, da erzählt er die Geschichte und erzählt auch noch, wie toll er damals den Little Running Man fand.
So, this is Pitfall. This was my first job, was I did a Pitfall commercial.
Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry.
1982, I was 13 years old. And at the time, this was the most badass video game ever created. The graphics were like, what? It looks like a human being running and jumping over stuff. It was a great commercial gig for me to have because I really believed in the product.